Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast von Ankerplatz FFM, der Arbeitsweltinitiative der katholischen Stadtkirche Frankfurt. Mein Name ist Jörg Heusam. Fast jeder von uns hat das schon mal erlebt. Im Job läuft es nicht rund, im Gegenteil, es wird gestritten und gezankt und manchmal fliegen ordentlich die Fetzen. Bis zu einem gewissen Punkt gehören Konflikte zu unserem Alltag. Aber was ist, wenn dieser Punkt überschritten wird, wenn ich nur noch an den Streit auf meine Arbeit denken muss? Wie kann ich damit umgehen? Was kann ich tun? Zu diesen Themen spreche ich heute mit einer Expertin. Ihren Namen werde ich nicht nennen, denn als Mitarbeiterin der Mobbing-Hotline Frankfurt muss sie anonym bleiben. Die Nummer der Hotline ist übrigens 069 83 00 77 128. Welche Arbeit sie dort macht und was ihre Erfahrungen zum Thema Mobbing sind, erzählt sie uns gleich im Interview. Was ist eigentlich der genaue Grund dafür, dass Sie nicht genannt werden wollen oder dürfen?
Der Grund dafür ist, dass es sich bei der Mobbing-Kontaktstelle um ein Angebot handelt, wo Menschen anonym anrufen können, die Hilfe benötigen und auf der Suche nach Hilfe sind und auch selber nicht ihren Namen oder ihre Telefonnummer anmelden müssen oder sich nicht benennen müssen. Und wir das aber auch von der Mobbing-Kontaktstelle auch nicht tun.
Das heißt, also Sie nennen keinen Namen, Sie fragen nicht nach einem Namen. Das heißt, die Leute, die da kommen, so, die können einfach komplett anonym sein. Ja. Aber Sie haben ja trotzdem einfach Sie haben einen Ansprechpartner. Das heißt, Sie haben eine Person gegenüber und ansonsten läuft das Gespräch einfach wie auch ein Gespräch unter Freunden.
Das läuft wie ein Gespräch unter Freunden, unter Bekannten, einfach zur Hilfestellung. Und es hilft manchen Menschen auch einfach, über ihr Umfeld zu sprechen, ihr berufliches Umfeld zu sprechen. Und es ist auch völlig egal, ob sie dann Namen nennen oder keine Namen nennen. Manchmal fragt man mal nach, wer ist denn jetzt nochmal die Person, in welchem Verhältnis stehen sie dazu? Oft ist es dann die Führungskraft oder auch der Vorgesetzte, die Kollegin, der Kollege, mit dem sie gesprochen haben. Und es liegt auch daran, dass wir ja uns austauschen. Wir sind eine ganze Gruppe von Menschen, die ehrenamtlich tätig sind in der Mobbing-Kontaktstelle. Und man nie sagen kann, wen erwischt man denn da, wenn man anruft. Aber es ist immer ein kompetenter Ansprechpartner da.
Sie haben gerade gesagt, Mobbing-Kontaktstelle sind eine ganze Menge Leute. Wie kann man sich das vorstellen?
Also, Sie sind
nicht alleine.
Nein, ich bin nicht allein. Ich sitze zwar allein in einem Raum mit einem Telefon, aber wir sind etwa eine Gruppe von um die 20 Personen, die alle ehrenamtlich tätig sind. Von der Herkunft her viele Jahre berufstätig im Personalbereich, mit Betriebsratsarbeit, mit Jugendarbeit, auch im Bereich der Justiz tätig gewesen sind, sich einfach dafür interessieren, ein gewisses Wissen und Erfahrung, die man im Berufsleben gesammelt hat, Menschen weiterzugeben.
Das heißt, Sie haben einfach Erfahrung durch den Job selber, auch selber schon Mobbing-Erfahrungen gemacht?
Teils. Manchmal wird man auch im Berufsleben dazu gefordert, in einem Mobbingfall aktiv zu werden, gerade wenn man im Personalbereich gearbeitet hat. Es ist aber auch so, dass wir trotz unserer Berufserfahrung eine Art Ausbildung bekommen. Das sind mehrere Kurse im Thema Gesprächsführung, im Thema eine rechtliche Beratung. Was sind die Hintergründe von Mobbing? Was passiert weiter, wenn alles andere nicht mehr geholfen hat? Was ist Mobbing überhaupt? Es geht auch manchmal um das Thema Cybermobbing. Einfach um als kompetenter Ansprechpartner auch vorhanden zu sein. Und das hilft auch mal so ein bisschen selber, auch sich selbst zu reflektieren, wie ich als Person selber mit Konflikten umgehe.
Ja, genau. Also es gibt dann einfach schon Schulungen. Das heißt, die Leute, die anrufen, haben auch Fachleute dann quasi vor sich. Ja. Sie hatten es eben schon gesagt. Ja, was ist Mobbing überhaupt? Wie könnte man das sagen? Konflikte am Arbeitsplatz hat doch jeder.
Ein Konflikt am Arbeitsplatz hat jeder. Und es gibt immer mal ein Missverständnis, das irgendwann mal eskaliert, wo man sich darüber ärgert, dass man aber aus der Welt räumen sollte. Mobbing ist eher was Systematisches. Bei Mobbing geht es darum, dass das sogenannte Opfer systematisch fertig gemacht wird, schikaniert wird, im Sinne von ausgegrenzt, unangenehme Arbeiten übertragen bekommen, ständig in der Kritik ist, ignoriert wird, klein gemacht wird, so richtig schikaniert wird, mit dem Ziel, diese Person runterzumachen und, ich sag mal, auch seelisch kaputt zu machen. Dass die Person immer mehr am eigenen Selbstwertgefühl zweifelt. Und dann gibt es natürlich so einen Teufelskreis, wenn ich ständiger Kritik ausgesetzt bin, eigentlich gar nichts recht machen kann, dann frage ich mich natürlich, bin ich das überhaupt noch wert? Habe ich überhaupt noch ein Selbstwertgefühl? Und das ist dann für manche Leute so schlimm, dass es tatsächlich auch manchmal in Krankheiten mündet.
Ja, das heißt, Leute fallen dann wegen psychischen Krankheiten aus. Ja.
Aber wichtig ist auch, dass es sich eben nicht nur um Einzelfall handelt, der vielleicht mal aus einer Situation herauskommt, sondern es ganz systematisch und über einen gewissen Zeitraum auch hinaus.
Also nicht ein Chef kommt jetzt vorbei und sagt, hier, was hast du da wieder für einen Käse gemacht? Totaler Mist. Und dann sage ich, oh, ich werde gemobbt und so.
Das ist eher eine längere Geschichte. Das kann schon mal passieren, wenn es in der Firma Umstrukturierungen gibt. Da kommt ein neuer Vorgesetzter, neue Teamleitung, neue Kollegen, mit denen man es vielleicht nicht unbedingt so gut kann. Und dann kann das so ein bisschen sich so schleichend entwickeln. Es fällt auch oft erst gar nicht auf. Und manchmal im Nachhinein merkt das, ich sage jetzt mal das Opfer, Mensch, da war doch schon mal was. Das ist doch schon mal passiert. Und das ist auch eine unserer Fragen, die wir stellen. Ist das zum ersten Mal passiert? Oder ist Ihnen das schon mal aufgefallen, dass Sie da nie das E-Mail kriegen, was Sie wollen, dass Sie nicht eingeladen werden, dass Sie nie zum Mittagessen mitgenommen werden? Das sind so, können so Kleinigkeiten sein manchmal. Und da muss man genau gucken, ist es tatsächlich ein Konflikt? Oder ist es einfach nur, weil man sich vielleicht nicht unbedingt mag?
Mobbing, da denkt man ja erstmal so spontan, ja, das ist dann so die ganz knallharte Schelte. Aber Sie sagen jetzt auch, zum Mittagessen nicht eingeladen werden, ist auch ein Teil.
Das ist so ganz, es ist sehr subtil. Also Kollegen wenden sich an der Kaffeemaschine ab, Kollegen ignorieren einen, Kollegen fangen auch vielleicht an, über einen ein bisschen zu reden oder zu tuscheln. Der Chef hat jemanden immer in der Kritik. Manchmal ist es auch so, dass unangenehme Arbeiten übertragen werden, dann wird man in ein anderes Büro versetzt, so man den Kontakt nicht mehr hat. Also es ist gerade dieses Büroversetzen ist oft manchmal so, wenn es Führungskräfte gibt. Es gibt so den alten Begriff Elefantenfriedhof, so ein bisschen so kaltgestellt einfach werden. Und man sich dann fragt, wieso eigentlich, was habe ich eigentlich getan? Und das ist eben dieser etwas längere Zeitraum, wo man sagen muss, pass auf, das ist nicht zum ersten Mal passiert.
Das hört sich ein bisschen an wie ein Teufelskreis, also Leute werden kaltgestellt oder Leute werden systematisch auch erniedrigt. Also wenn ich mir das vorstelle, wenn mir sowas passieren würde, dann würde ich auch irgendwann selber an mir zweifeln, an dem, was ich kann. Und dann wird die Leistung ja vielleicht wirklich auch schlechter. Ja,
und dann, das ist eigentlich auch dann das Ziel. Das Ziel ist dann so ein bisschen, dass derjenige, der mobbt, sagt, okay, den werde ich jetzt los. Aus welchen Gründen auch immer, das ist oft gar nicht so ganz klar. Und dann natürlich, dann fehlt auch mit dem Hinweis, ich habe eine Umstrukturierung, ich habe einen älteren Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, die ich gerne loswerden möchte. Aber alleine geht die Person nicht in Rente, also muss ich niederschwellig nachhelfen. Mhm. Vielleicht kommt das doch dann dazu. Und das passiert dann halt so ganz schleichend, ganz langsam. Und es ist richtig, Sie haben einen Teufelskreis, weil ich anfange an, irgendwann bin ich überhaupt noch was wert.
Ja.
Und das ist dann so der Punkt, wo dann viele Menschen auch anfangen, dann in der Kontaktstelle anzurufen und sagen mir, oft beginnt ein Gespräch einfach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und weil dann ist so viel, hat sich angestaut auch bei der Person. Und das ist unsere Frage, fangen Sie einfach mal an.
Wie kann man sich so ein Gespräch vorstellen? Wie lange geht das etwa?
Sehr unterschiedlich. Es gibt manche Anrufer, Anruferinnen, die wissen ziemlich genau, dass die eigentlich nur eine bestimmte Information haben möchten, sei es eine therapeutische Begleitung oder ein Gesprächskreis oder sowas. Es kann denen von 10 Minuten bis zu einer halben Stunde, 40 Minuten, 45 Minuten, je nachdem, wie viel sich angestaut hat bei der Person.
Sind Sie denn auch Therapeuten oder muss man das voneinander trennen?
Man muss es voneinander trennen. Wir haben sicherlich viele von uns eine Ausbildung, die man mit Mediation oder Coaching oder Personalführung zu tun hat oder auch Begleitung von Menschen in schwierigen Situationen. Aber wir haben, soviel ich weiß, keine therapeutische Ausbildung im Sinne. Und das möchten wir auch gar nicht, weil das ist dann etwas, das therapeutische Begleitung ist etwas, was längerfristig dauert.
Das heißt, Sie bieten jetzt eine kurzfristige Begleitung, also Sie nehmen die Leute ab, da wo sie sind und dann hat man dann diese gewisse Zeit, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde hat man dann Zeit, man kann miteinander reden. Es wird ja so viel über KI gesprochen. Könnte man sowas nicht einfach auch über eine KI lösen, dass man sagt, man hat dann einen Rechner, der liefert die optimalen Antworten immer?
Das ist eine interessante Frage. Was, glaube ich, fehlt bei der KI? Die KI, was ich bis jetzt bei KI auch gelesen habe, reagiert auf Wörter, die ich sage und sucht sich dann die Antwort zusammen aus allen möglichen Informationen aus dem Internet. Aber ob die KI mir tatsächlich die Information geben kann, die ich brauche, nämlich mal ein bisschen nachzufragen, was ist der Hintergrund der Mobbing-Geschichte? Gab es in irgendeiner Situation, wo das zum ersten Mal aufgetaucht ist? Und wann taucht das auf? Gibt es immer ein System dahinter, wenn ein bestimmtes mieses Verhalten des Vorgesetzten und des Kollegen auftaucht? Ich bin nicht sicher, ob eine KI das soweit kann. Also eine KI könnte sicherlich helfen und es gibt auch im Internet Angebote zu sagen, was kann ich tun bei Mobbing? Eine KI hilft sicherlich auch, wenn ich sage, ich suche vielleicht ein Coaching-Angebot, wenn ich sagen will, das und das habe ich als System. Aber ob das dann tatsächlich die Wirkung hat, die ich mir vorstelle, bin ich sehr am Zweifel. Und ich finde, es ersetzt auch nicht das persönliche Gespräch.
Also das ist ja die Besonderheit, die Sie haben in der Mobbing-Hotline, dass die Leute tatsächlich auch einen Menschen dann gegenüber haben, denen sie dann ihre Sachen dann anvertrauen können.
Und Sie merken auch, dass jemand manchmal einfach schluckt und Schwierigkeiten hat, das erstmal einfach überhaupt so in so eine Struktur zu bringen, was zu erzählen. Da kann man immer sagen, holen Sie sich bitte mal ein Glas Wasser und atmen Sie tief durch. Wir reden jetzt ganz in Ruhe darüber und fangen Sie nochmal von vorne an. Also das ist natürlich was man im persönlichen Gespräch besser machen kann. Und wir sind dann auch so eine Art Auskunftsstelle für weitergehende Hilfeangebote. Ja. Sei es ein Gesprächskreis, eine Therapeutin, ein Coach, eine Anwaltsberatung, die ich halt auch haben muss.
Also ganz praktische Beratungstipps, die man da braucht, um dann einfach einen Schritt weiter zu gehen. Ja. Ansonsten hört sich das ja auch ein bisschen an, so nach einem mütterlichen Rat. Also so, setzen Sie sich mal, trinken Sie mal einen Schluck Wasser.
Das ist aber ganz eigentlich das, was denjenigen in dem Moment auch einfach runterbringt.
Ja.
Das ist dann, was ich von einem Freund auch erwarten würde. Komm, hier hast du mal ein Taschentuch, wenn die Tränen kommen, ne, ist da irgendwas. Was gar nicht geht, ist zu sagen, stellen Sie sich mal nicht so an. Darum geht es nicht. Derjenige ist ja betroffen.
Ja,
klar. Und ich weiß als Ansprechpartner nicht, stimmt es nicht. Ich gehe einfach davon aus, dass derjenige erstmal ein Problem hat oder eine Situation hat, die er unbedingt loswerden will. Und ich glaube, das ist auch der Charme der Hotline. Sie ist niedrigschwellig. Jeder kann anrufen. Meistens überwiegend fürs Rhein-Main-Gebiet haben wir weiterführende Adressen, ganz Deutschland noch nicht, aber auch da gibt es Möglichkeiten in den einzelnen Städten, sich übers Internet schlau zu machen.
Ja, die Hotline, über die wir jetzt sprechen, nennt sich auch mobbing-frankfurt.de. Da findet man die Telefonnummer auch im Internet und ich gebe es am Ende des Interviews, werde ich es auch nochmal durchgeben. Und wie können wir uns so Mobbing-Opfer vorstellen? Sind das eigentlich Typen, Stereotypen, die immer wieder auftauchen? Oder sind das ganz unterschiedliche Menschentypen?
Also aus den Erfahrungen, die ich habe, wir führen so ein kleines, ich sag mal, ein Protokoll. Ist der Anrufer männlich, weiblich? Wie lange dauert das Gespräch? Was ist denn so ungefähr die Altersgruppe? Es rufen überwiegend Frauen an. Und auch überwiegend Frauen, sag ich mal, in der zweiten Lebenshälfte so ein bisschen. Wo das Gefühl manchmal da ist, ich gehe jetzt auf die Rente zu, ich muss aber noch so lange, aber ich kann vielleicht nicht mehr gesundheitlich, ich bin vielleicht nicht mehr so belastbar und bin eigentlich so ein ideales Opfer dafür. Ich habe auch im Vorgespräch auch mal ein bisschen drüber nachgedacht, warum sind es mehr Frauen, die anrufen? Vielleicht liegt es auch daran, dass Frauen in der Sozialisation eher so beigebracht wird, du hast lieb zu sein. Ja. Und es ist sehr schwer, fällt zu wehren und sich in dem Moment unbeliebt zu machen. Und ich muss wissen, wenn ich mich als Mobbing-Opfer wehren möchte, brauche ich einen langen Atem. Weil einmal zu sagen, so will ich nicht behandelt werden, funktioniert meistens nicht. Man muss wirklich lange da bleiben, sich Unterstützung auch suchen. Und das erfordert, dass ich mir klar sein muss, ich mache mich damit nicht beliebt im Arbeitgeber, im Kollegen. Und das muss ich durchstehen können. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass Jungs oder Männer dann doch eher so ein bisschen aufgewachsen sind, komm, lern dich zu wehren.
Sind ein bisschen konfliktiver unterwegs.
Ja, oder auch vielleicht weniger empfindsam, nicht empfindsam, ja, empfindsam ist vielleicht das richtige Wort.
Das heißt, also es gibt dann schon noch so einen Punkt, der ja wahrscheinlich schwierig ist zu greifen. Ich bin Opfer geworden und jetzt mache ich mich ja irgendwo ein Stück weit schon unbeliebt oder fühle mich unbeliebt. Und jetzt muss ich aber nochmal Stopp sagen und sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt werde ich dann Schritte einleiten, mich wehren und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich vielleicht sogar noch ein bisschen unbeliebter mache mit der Sache.
Also was wir allen Anrufern empfehlen, ist ein sogenanntes Protokoll oder Tagebuch zu führen. Und zwar wirklich genau aufzuschreiben, wann ist wo, wie, was passiert, wer war dabei, was wurde gesagt, wie habe ich reagiert, was hat der andere gemacht, gibt es Zeugen dafür, habe ich dafür letztendlich E-Mails. Weil wenn es wirklich mal immer weitergeht, der Prozess, und es würde mal zu einer rechtlichen Auseinandersetzung kommen, wird jeder Anwalt, jedes Gericht fragen, haben Sie Beweise dafür? Das ist eine ganz, ganz entscheidende Geschichte, dieses Protokoll zu führen. Das hilft einmal natürlich nachzuvollziehen, was ist tatsächlich passiert. Und es gibt dem Gemobbten auch so ein Stück Handlungshoheit wieder zurück, ein Stück Distanz zu sagen, was ist genau passiert, wann war das, ein bisschen Luft holen dazwischendurch. Weil und das Ziel sollte es sein, dass derjenige, der gemobbt ist, oder diejenige, sagt, ich hole mir mein Selbstbewusstsein wieder. Das lasse ich nicht mit mir machen. Ich hole mir auch die Kontrolle über das Ganze wieder. weil man fühlt sich so völlig fremdbestimmt ab einem gewissen Zeitpunkt und muss mich dann entscheiden, nee, so nicht. Ihr trampelt nicht auf mir rum.
Also das Mobbing-Opfer erfährt dann quasi so eine Art Kontrollverlust und sie versuchen dann einfach, dass Leute dann wiederum in die Selbstkontrolle dann reinkommen und werden wieder Akteur im eigenen Leben quasi.
Ja, das ist so ein bisschen, was kann ich machen? Und wichtig ist auch für den Betroffenen, einfach sich ein Stück Unterstützung zu suchen. Sei das eine Unterstützung im Betrieb von Kollegen, die ich gut kenne, es können ehemalige Kollegen sein, es kann der Betriebsrat sein, die Mitarbeitervertretung oder auch außerhalb des Betriebes, im Freundeskreis, im Sportverein, einfach, dass ich das Gefühl habe, ich drehe mich nicht ständig, wenn ich nach Hause komme, um dieses Problem, was ich habe und wie am nächsten Morgen schon mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehe.
Ja, genau. Also nachts nicht schlafen können, morgens früh wach werden und immer an den Job denken, so diese typischen Dinge.
Was erwartet mich heute Morgen? Und es gibt auch durchaus Betroffene, die sagen, ich muss mich jetzt krank schreiben lassen, ich kann einfach nicht mehr. Und die persönliche Gesundheit, das kann keiner bezahlen.
Ja.
Das muss ich mir einfach als Opfer vorstellen, als Betroffener überlegen, wie wichtig ist mir auch mein eigenes seelisches Wohlbefinden, meine eigene Gesundheit.
Gibt es so aus Ihrer Erfahrung auch eine Grenze irgendwo zwischen Mobbing und vielleicht einer Überempfindlichkeit?
Möglicherweise, aber dafür sind wir dann noch nicht ausgebildet, das herauszufinden. Also oft ist es so, dass es wirklich dieser Teufelskreis ist, ich bin immer weniger wert. Es mag sein, dass sich auch der Betroffene oder die Betroffene in dem Moment in einer bestimmten persönlichen Situation empfindet, sei es pubertierende Kinder, neugeborene Kinder, wo man die nicht eigentlich schlafen lassen, Eltern, die man gleichzeitig pflegen muss, obwohl auch noch persönliche Stresssituationen dazukommt und man vielleicht einfach ein bisschen dünnhäutiger wird und natürlich dann auch ein bisschen empfindlicher für solche Attacken, die einen zu einem anderen Zeitpunkt überhaupt nichts ausmachen würden.
Ja klar, logisch, wenn zu Hause irgendwie die Kinder nicht durchschlafen, man nur 3 Stunden ruhen konnte und sowas, dann ist man natürlich auch ein bisschen empfindlicher, wenn es dann morgens auf die Arbeit geht.
Das ist einfach so und das mag auch sicherlich manchmal eine Rolle spielen, aber eher weniger. Also was wir so oft erleben ist, es kommt ein neuer Vorgesetzter ins Team, es gibt vielleicht eine Umstrukturierung, eine Rationalisierung. Manchmal ist es auch, dass die Führungskraft Druck von oben hat für irgendetwas Bestimmtes, was aber nicht so ganz klar ist und dann auch Druck nach unten weitergibt. Qualifikation ist halt auch manchmal so eine Sache. Ich denke, es gibt heute leider immer noch Führungskräfte, die vielleicht super Mitarbeiter sind, aber denen ich keine Mitarbeiter anvertrauen würde.
Das heißt also Chefs, die dann selber auch ein bisschen überfordert sind von ihrer neuen Aufgabe und dann nicht wissen, damit umzugehen.
Aber auch nur mal Leistungsdruck stehen, der ihnen auch wiederum von oben gegeben wird. Und das muss man manchmal so ein bisschen gucken. Oder es gibt einen Kollegen, der aus dem Kollegenkreis befördert worden ist und jetzt so ein bisschen auch mit dieser Rolle noch nicht so ganz klar ist, was das heißt. Ja, ich bin jetzt nicht mehr der Kollege, sondern ich bin jetzt gleichzeitig der Leiter meiner früheren Kollegen. Das ändert sich was für alle Betroffenen.
Wird dann auch die Wahrnehmung irgendwie vielleicht eine andere, wenn jetzt mein Kollege plötzlich mein Chef ist und dann redet der genauso mit mir wie vorher? Empfinde ich das vielleicht anders oder empfinden Menschen das anders?
Ja, weil dann nicht klar ist, welche Rolle spielt dieser Kollege jetzt. Ist das jetzt mein Kollege oder ist das mein Teamleiter, meine Teamleiterin, die mich vielleicht auch noch beurteilen muss und die mir Aufgaben zuteilt? Da muss ich mir wirklich überlegen, ist das noch der Freund vielleicht, mit dem ich abends ein Bier trinken gegangen bin oder die Freundin? Funktioniert das noch? Und das ist wichtig, dann auch immer mal darüber zu sprechen, auch gerade wenn ich so eine neue Aufgabe als Chef übernehme. Was heißt das? Aber es ist eher hat vielleicht nicht unbedingt was mit Mobbing zu tun, aber es ist eine Situation, die schon mal auftreten kann.
Ja, ist ja dann auch sehr komplex, das Ganze. Ja. Dann. Da kann man ja auch nicht sagen, so ist es richtig, so macht man es und das ist die richtige Lösung dann dazu.
Und wie gesagt, wir sagen auch immer, holt euch irgendwo Hilfe, einen Stützpunkt außerhalb, macht Sport, wendet euch ja vielleicht auch an den Betriebsrat, aber auch da muss der Betriebsrat für sich klar sein, in welcher Rolle bin ich jetzt, weil auch die Person, die Betriebsrat ist, hat eine dreigeteilte Rolle im Unternehmen. Ich bin einmal Betriebsrat, das heißt, ich bin Arbeitnehmervertreter aller Arbeitnehmer, ich bin Mitarbeiter des Unternehmens, wie alle anderen auch, und ich bin der Gegenpart des Arbeitgebers in Verhandlungen. Und ich habe natürlich als Betriebsrat, wenn ich Ansprechpartner für Arbeitnehmer bin, auch eine Vertrauenspflicht, eine Schweigepflicht im Sinne. Und die muss ich auch wahrhaben, ich muss auch sagen, in welcher Rolle bin ich.
Ja, das heißt, also auch die Betriebsräte selber sind auch so eine Art Sandwich-Position, wo sie dann von allen Seiten letztendlich auch Druck bekommen.
Und es gibt auch durchaus mal eine Situation, wo wir fragen, haben Sie sich schon mal an den Betriebsrat gewendet? Sie haben gesagt, die haben einen. Ja, aber der hat so ein tolles Verhältnis mit dem Arbeitgeber. Die sehe ich immer zusammen lachen im Büro. Und da denke ich mal, Ja, ich kann den Betriebsrat auch verstehen, in dem Moment hat er eine andere Rolle, wenn er mit dem Arbeitgeber was verhandelt. Der muss auch ein gutes Verhältnis zum Arbeitgeber haben. Aber er muss auch gleichzeitig klar sein, meine Rolle ist auch für dich, Mitarbeiter als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Und das ist manchmal nicht immer, in meinen Augen, nicht immer ganz klar kommuniziert.
Ja, ist das dann vielleicht auch der Punkt, wo dann Leute sagen, nee, dann gehe ich lieber gleich nach außen, hole mir eine externe Information, wie zum Beispiel bei der Mobbing-Hotline?
Ja. Das ist sehr viel. Und wir merken auch, dass wir oft Anrufe kriegen, wo Betroffene sagen, wir haben ihre Telefonnummer von der Gewerkschaft. Mhm. Das heißt, sie sind gewerkschaftlich organisiert und die Gewerkschaft gibt auch unsere Telefonnummer weiter, was ich auch persönlich sehr gut finde. Und wir hoffen, dass wir dann den Betroffenen auch helfen können. Und ich habe es in der Zeit, in der ich das jetzt ehrenamtlich mache, eigentlich auch immer erlebt, dass jemand am Ende des Gesprächs sagt, boah, sie haben mir viel geholfen. Einfach, dass sie zugehört haben. Dass jemand da ist, der neutral ist, der keine Position betreibt, der nicht jetzt Familie ist und sagt, ja, stell dich nicht so an, ist doch alles nicht so schlimm, sondern einfach das so aufnimmt, wie es tatsächlich vom Betroffenen wahrgenommen wird.
So eine gewisse Neutralität dann auch da wahrt. Ja, ja. Man kennt es von Familie, die solidarisieren sich vielleicht oder vielleicht sagen sie dann, ja, stell dich nicht so an. Oder man kriegt dann so Ratschläge wie, ja, die Chefs sind alle doof oder so irgendwas und es nützt ja nichts.
Ja, und es ist auch so, ich kann das natürlich meiner Familie erzählen, aber wenn ich das natürlich 10-mal erzähle, was mir passiert ist, wird die Familie auch müde, sich das anzuhören. Und ist wahrscheinlich auch manchmal so ein bisschen hilflos, weil sie nicht wissen, wie kann ich dir denn jetzt helfen?
Mm-hmm. Was würden Sie raten? So, wir sind jetzt fast schon beim Abschluss. Was könnten wir sagen? Gibt es vielleicht 2, 3 Tipps, die Sie Mobbing-Opfer geben könnten oder wo Sie sagen, macht mal genau das, achtet mal darauf?
Also das eine ist sicherlich das Thema mit dem Protokoll, weil das einfach schon mal eine ganze Menge bringt, zu wissen, was ist eigentlich tatsächlich genau passiert und sich die Unterstützung suchen, den Ausgleich schaffen und wenn ich wirklich ins Gespräch mit meinem Arbeitgeber gehe, mit dem Vorgesetzten gehe, sage ich, pass mal auf, mir ist das und das passiert, dann habe ich das Protokoll, dann darf ich mir auch gerne jemanden zur Unterstützung mitnehmen und so ein Gespräch vielleicht auch vorher mal zu üben.
Ja.
Genau. Weil das ist was anderes, ob ich mir das vorstelle oder ob ich das wirklich mal aktiv ausgesprochen habe, so wie eine Art Generalprobe.
Generalprobe im Theater, einfach Generalprobe, mal reden und dann gucken und dann hat man sein Lampenfieber, kann man damit vielleicht schon ein bisschen überwinden und dann einfach gucken, wie hört sich das Ganze an, was ich denn da vorzutragen habe.
Das ist eine Variante und was vielleicht auch noch eine Möglichkeit wäre, ist, es gibt Gesprächskreise, also die Kontaktstelle bietet auch eine Weiterführung in einen Gesprächskreis statt, der professionell auch begleitet wird von einem Therapeuten, Therapeutin, wo man sich auch austauschen kann mit anderen Betroffenen und dann auch nochmal vielleicht so die eine oder andere Idee kriegt, was könnte auch bei mir funktionieren.
Das heißt, das ist dann ein Treffen, was dann live stattfindet,
das ist dann live,
wo dann Leute auch zusammenkommen.
Ja. Und das ist dann auch der Punkt, wo eigentlich dann der Anrufer sagen muss, hier, ich muss mich anmelden und das ist mein Name, das ist meine Telefonnummer.
Genau, da geht man ein bisschen raus aus der Anonymität. Aber Sie als Beraterin, als Hotline-Mitarbeiterin werden dann nicht dann dabei sein,
sondern
haben wir dann andere Leute.
Das ist ganz bewusst auch so gehalten.
Ich hatte Sie eben gefragt, was können denn eigentlich Mobbing-Opfer, was können die tun, was gibt es da für Tipps für Sie? Was haben Sie denn vielleicht auch für Führungskräfte für Tipps? Wie können die vielleicht schon dann vorbauen, dass Mobbing gar nicht erst passiert in dem Betrieb?
Also zum einen die Rolle der Führungskraft einfach klar wahrnehmen. Ich bin Führungskraft. Ich mag euch alle, wir haben eine neutrale Ebene und ich bin aber die Führungskraft und auch eine Aufmerksamkeit. Ich kenne Führungskräfte, die morgens einmal durch den Betrieb oder die Abteilung laufen und ziemlich genau wissen, was eigentlich wo so los ist. Es gibt auch solche Führungskräfte, die wahrscheinlich morgens in den Betrieb kommen, die Tür zumachen und vielleicht den ganzen Tag nicht mehr gesehen werden. Das sind jetzt zwei wirkliche Extreme. Also da würde ich mir eine Aufmerksamkeit wünschen und auch ein Stück einfach eine Unvoreingenommenheit, wenn ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin mit so einem Problem an mich herantritt, aber auch als Personaler. Wenn man sagen würde, Mensch, ich höre mir das jetzt mal an, meistens ist da was dran und auch nicht scheuen vor unangenehmen Konfliktgesprächen. Das ist nun mal so. Das gehört aber auch zur Aufgabe der Führungskraft dazu. Dafür wird sie auch bezahlt.
Ich höre so ein bisschen raus, dass einige der Sache nicht ganz so nachkommen können oder wollen.
Ja, es ist einfach schwierig und dann muss man als Personal ein bisschen mehr Unterstützung mit dazu geben oder als Betriebsrat Unterstützung dazu geben. Aber es geht so ein bisschen einfach zu sagen, ich höre mir das jetzt mal an, was der sagt. Und dann höre ich mir auch die andere Seite an. Und dann bin ich aber auch, weil es vielleicht unbequemer ist, muss ich mir überlegen, ich will aber nicht, dass in meinem Betrieb so etwas passiert, weil es ist ja auch eine Reputation für einen Arbeitgeber.
Ja, genau, wenn, hat man nicht so gerne.
Hat man nicht so gerne. Und ich, wenn ich merke, als Personalabteilung vielleicht auch, dass ich in einer bestimmten Abteilung sehr viel Fluktuation habe, dann werde ich vielleicht auch mal aufmerksam. Das wäre schön zu wissen, warum passiert das eigentlich? Warum gehen so viele dort weg?
Ändert sich das gerade auch in den letzten Jahren? Also ich kann mich ja wirklich erinnern, vor 20 Jahren, so gefühlt waren alle froh, wenn sie irgendwo untergekommen sind. Und heute habe ich das Gefühl, dass Leute viel eher dann auch mit ihren Job wechseln, gerade Jüngere, und sich was anderes suchen, wenn es ihnen nicht mehr gefällt.
Ja, das kann schon sein. Ich meine, früher war es weitaus schwieriger, natürlich einen Job zu kriegen, weil es gab mehr Bewerber als überhaupt Jobs. Heute ist es manchmal schwieriger, insbesondere für speziellere Positionen. Aber es gibt auch Bereiche, in denen nach wie vor sehr viel Personalmangel herrscht. Das ist insbesondere im sozialen Bereich. Und man soll sich nicht täuschen, im sozialen Bereich hört sich alles so sozial an, aber da passiert sehr viel, was mit Konflikten am Arbeitsplatz und nach Mobbing zu tun hat.
Gibt es Branchen, die besonders betroffen sind aus Ihrer Erfahrung?
Also rufen häufig Personen an, die im Bereich Kita, Pflegedienste, alles, was so ein bisschen im sozialen Umfeld zu tun hat. Also man soll sich nicht täuschen, so sozial ist das dann gar nicht mehr. Und wo ich mich dann wundere, dass sowas zugelassen wird, weil gerade da fehlen die Menschen. Das heißt, wenn ich jemanden mobbe und der geht raus, dann habe ich eine Lücke als Arbeitgeber und die wird schwierig sein zu füllen. Also muss ich mir überlegen, was mache ich? Gehe ich das Problem aktiv an? Sorge ich für eine gute Betriebsatmosphäre? Oder lasse ich es einfach laufen?
Lass es laufen mit der Gefahr hin, dass Leute einfach ihren Job einfach kündigen gehen, ja. Und dann kann ich gucken, wo ich dann wieder jemand herkriege.
Wenn ich das Beispiel Erzieher jetzt nur nehme, händeringend werden Erzieher gesucht. Das heißt, ich kann es mir wirklich fast aussuchen, wo ich hingehe. Gilt für eine Stadt wie Frankfurt oder ein Rhein-Main-Gebiet. In ländlichen Gegenden mag das nicht ganz so einfach sein, den Job zu wechseln. Das muss man auch da fairerweise dazu sagen.
Es gibt nicht ganz so eine große Auswahl dann.
Ja, da gibt es dann vielleicht eine Kita, das war es dann auch.
Sie haben es gesagt, soziale Bereiche, Kita, Frauen sind eher betroffen. Ich höre es so, bei Männern scheint alles in Ordnung zu sein. Also Männer werden nicht gemobbt oder Männer mobben nicht?
Noch, ich glaube, Männer werden auch gemobbt. Männer, glaube ich, aber es ist mein Eindruck, können sich etwas eher zur Wehr setzen. Oder wissen schon, wenn sie anrufen, dass sie ganz gezielt eine Auskunft brauchen für etwas. Ob wir ihnen einen Anwalt nennen können, einen Therapeuten nennen können, etc. Das heißt, die beschäftigen sich im Vorfeld vielleicht schon mal etwas anders damit. Es gibt aber auch Männer, die das Gefühl haben, ich weiß nicht genau, was ich tun kann. Und dann entwickelt sich manchmal ein Gespräch in eine Richtung, die den Betroffenen eine neue berufliche Perspektive entwickelt. Das kann man aber nicht so sagen. Es passiert halt irgendwie.
Ne? Okay, also das heißt, jemand ruft an, eigentlich wegen einer Mobbing-Erfahrung, will eine Beratung haben und danach...
Dann kommt man ins Gespräch und kommt dann in einem Nebensatz, heißt es dann mal, oh, ich habe schon mal überlegt, das oder das zu machen. Und dann kann man sagen, darf ich Sie fragen, was ist denn das, wenn Sie das und das machen? Was würde denn passieren? Dann spielt man das einfach so ein bisschen hypothetisch durch. Und dann denkt man, ach, das muss ich mir jetzt mal näher überlegen. Und das weiß natürlich auch, das heißt, der Anrufer geht mit einem anderen positiven Gefühl raus und sagt, ich habe nochmal eine Perspektive, ich muss mir nochmal ein paar Gedanken drüber machen. Und was ich auch jederzeit als Mobbingopfer machen kann, einfach mal auf dem Arbeitsmarkt umgucken. Ich muss ja nicht gehen. Aber ich kann mir überlegen, gibt es eine Alternative für mich?
Diesen Plan B, einfach mal zu
das
schauen,
ist der Plan B. Was könnte ich denn noch machen? Wie sieht denn da die Möglichkeit aus, in meinen Fähigkeiten einen Beruf zu haben? Das gibt manchmal so ein Stück einfach auch Luft, zu sagen, ich bin nicht darauf angewiesen, in diesem Betrieb zu bleiben. Das muss ich mir nicht bieten lassen.
Wunderbar. Ich finde, das sind jetzt wirklich ein paar sehr gute Tipps. Also wir haben jetzt einige Sachen gehört, was Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer tun können, um Mobbing vorzubeugen, was sie einfach konkret auch machen können, wenn sie von Mobbing betroffen sind. Wir haben auch gehört, dass es auch an die Führungskräfte ebenfalls auch geht und es einfach auch ureigenstes Interesse sein muss von Führungskräften, zu schauen, dass Mobbing gar nicht erst ausartet im Betrieb oder dass es gar nicht erst vorkommt. Einfach auch um Leute im Betrieb zu halten, um den Betrieb weiter am Laufen zu halten, das ist tatsächlich auch ein ureigenstes Interesse. Die Mobbing-Hotline ist auch über das Internet zu erreichen, über mobbing-frankfurt.de. Und wenn einer von Ihnen oder von euch jetzt da auch sagt, ich müsste mich da vielleicht auch mal an die Fachleute wenden, zögert nicht, ruft einfach da an und hat ein offenes Ohr für euch. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview, für die vielen Informationen. Das fand ich jetzt sehr wertvoll und sehr gewinnbringend.
Vielen herzlichen Dank und ich danke auch Ihnen für die Möglichkeit, darüber reden zu können.
Bis denn, das waren wir von Ankerplatz FFM. Tschüss.